Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen natürlich auch in dieser Woche, der Woche des Rückrundenstarts, darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Andreas Geidel und ich bemühe mich heute, den urlaubenden Niklas Schomburg als Moderator zu vertreten. Mal sehen, wie es geht am Mikro. Mir gegenüber sitzt aber erfreulicherweise Matthias Matze-Hermann, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Hi Matze, schön, dass du dir Zeit für unser Gespräch genommen hast.
Ja, moin Opa, sehr gerne natürlich.
Ja Matze, ich hoffe und ich weiß natürlich auch, dass du die Tage im Störche-Trainingslager im spanischen Algorfa gut verdaut hast. Und kaum, dass die Koffer ausgepackt sind und weil du da so fleißig gearbeitet hast, habe ich auch gleich eine spannende Personalie für dich parat. Gleich zum Entree hier wieder an der Kieler Förde. Kleiner Spoiler, es geht um den KSV-Angriff. Hast du einen Plan?
Erzähl mir, Opa.
Ja, gerne. Nach unseren Informationen handelt es sich um den 19 Jahre alten Stürmer Aldin Jakupovic von NK Bravo, Vierter der ersten slowenischen Liga. Hoffentlich ist dann der Vereinsname auch Programm, sportliches Programm für den potenziellen Neuzugang. Der ist als Landsmann von Abwehrchef David Setz, aktueller U21-Stürmer seines Landes, hat 16 von 18 möglichen Punktspielen bestritten für seinen Club. 5 Tore, eine Vorlage, soll einen langfristigen Vertrag bekommen. Holstein-Sportchef Olaf Rebbe bezeichnet diesen Transfer als Vorgriff auf die kommende Saison, schließt aber eine situative Soforthilfe nicht aus. Also, das Ganze ist natürlich immer noch mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Warum? Weil wir hier morgens um 8:45 beginnen, unseren Podcast aufzuzeichnen und die Veröffentlichung dieses Transfers noch nicht offiziell gemacht worden ist, was aber nach unserem Kenntnisstand vorbehaltlich der möglicherweise finalen medizinischen Untersuchung heute im Laufe des Tages passieren soll. Deshalb setzen wir nicht mal mehr ein Konjunktiv zu diesem Namen, sondern sagen, das wird wohl heute passieren und wenn nicht heute, dann morgen. Aldin Jakupovic.
Sehr schön. Und man kann ja, um schon ein bisschen auf unseren kommenden Gegner vorgreifen, auch schon mal Transfers verkünden, bevor anscheinend alles geregelt ist. Insofern machen wir das jetzt mal für Holstein Kiel.
Na, ich glaube, das ist schon relativ einigermaßen seriös, sag ich mal so. Also nur wie gesagt, das ist natürlich, wenn man vormittags aufzeichnet, früh ist es halt schwierig, wenn das dann noch nicht dingfest. Aber wir wollen natürlich dann auch wenn das erst ab 17 Uhr auf Sender geht, möglichst aktuell sein. Deshalb wagen wir uns heute mal aus der Deckung und sagen, das wird was werden. Jetzt kann man natürlich denken, Aldin Jakupovic, bestimmt ein großes Talent, erhöht die Riege der Hochbegabten bei Holstein um ein weiteres Mitglied. Aber Vorgriff auf die kommende Saison klingt schon alles nach einem guten Plan, wenn der junge Mann dann, wie er hofft, einschlägt. Aber wie gesagt, es könnte auch sogar für die aktuelle Situation hilfreich sein. Und da erinnern wir uns mal an eine Begebenheit aus Nürnberg. Dorthin wechselte im Sommer 2024 ein gewisser Stefanos Tsimas mit zarten 18 Lenzen. Zunächst auf Leihbasis von PAOK Saloniki. PAOK Saloniki sagt uns was. Stefan Schwab. Zu den Klubberern. Im Januar nutzten die Franken dann für eine Ablöse von 18 Millionen Euro, 3 Ausrufungszeichen, 18 im Sommer verpflichteten 18-Jährigen, dann im Winter im Januar 18 Millionen auf den Tisch geblättert, die inkludierte Kaufoption und verkauften direkt darauf Tsimas für 25 Millionen plus Boni an den Premier League Club Brighton and Hove Albion. Der wiederum hat das Sturmtalent oder das Sturmjuwel dann für die Zweitliga-Rückserie an den ersten FC Nürnberg zurück ausgeliehen. Ein wirtschaftlich betrachtet Monster-Deal, würde ich sagen. Und wer hat ihn damals wohl eingefädelt und abgewickelt?
Es kann eigentlich nur Olaf Reppe gewesen
sein. Nein, wie kommst du denn darauf? Der heutige Holstein-Kiel-Sportchef, vielleicht, also das ist natürlich, das passiert immer nicht jede Woche so eine Geschichte, aber auszuschießen ist halt nichts. Soll angeblich lange beobachtet worden sein, der Aldin Jakupovic, und wir gucken mal, Sturm Graz, immerhin Dritter der österreichischen Bundesliga und Europa League Teilnehmer, hatte ihn auch offenbar auf dem Zettel. Die Ablöse soll, also das ist jetzt auch nicht gesaved oder sowas, aber das nach unseren Informationen bei rund 400.000 Euro liegen. Das ist ja angesichts dessen, was Holstein auf dem Festgeldkonto hat, An- und Abführungszeichen Festgeldkonto, jetzt auch nicht gerade die Summe, die einen die Schweißperlen auf die Stirn treibt.
Plus, man kann natürlich im Sommer ihn dann für mehrere Millionen nach Graz verkaufen, um ihn dann wieder zurück auszuleihen.
So viele Möglichkeiten beim Spieler Monopoly, also da werden wir sehen. Nein, das ist langfristiger Vertrag, ist ja klar, man erhofft sich schon was. Und natürlich auch, das gehört ja zum Geschäft dazu, das muss man akzeptieren, gut finden oder auch nicht, natürlich diese Hin- und Her-Transferaktionen für einen möglichen wirtschaftlichen Gewinn im Falle des sportlichen Erfolges des Spielers. Das gehört eben halt dazu in der heutigen Zeit. Da kann man sich, wie gesagt, das kann man gut finden oder auch nicht. Und dass die Aktivitäten in diesem Transferfenster mit Blick auf die vorderste Angriffsreihe noch nicht abgeschlossen sind, auch das hat Olaf Rebbe gesagt.
Ja, dann sind wir mal gespannt, was da noch passiert.
Genau. Allerdings soll aus dem Bestandspersonal Phil Harris, Doppelpacker beim 2:0 gegen Ferencváros aus Budapest im Test in Spanien, weiterhin die Nummer 1 im Angriffszentrum sein und gesetzt sein. Verkauf in diesem Transferfenster steht offensichtlich überhaupt nicht zur Debatte. Bang, 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 sag ich mal, ne?
Ja gut, da müsste man natürlich auch, wenn man jetzt wirklich überlegt hätte, Phil Harris zu verkaufen, dann braucht man natürlich einen adäquaten Ersatz und nicht ein 19-jähriges Talent. Zudem muss man ja wirklich sagen, du erwähntest es, dass er im letzten Testspiel gleich mal zwei Buden gemacht hat, was vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gibt. Und Phil Harris hatte nach dem Spiel auch gesagt, die Umstellung auf eine Viererkette, die ja auch gespielt wurde, hat ihm auch in vorderster Front gut getan. Er hätte es gespürt, er hätte sich nicht mehr so allein gefühlt. Ja, mal schauen. Also ich glaube, man kann ihm durchaus noch eine Chance geben, weil er beweist ja immer mal wieder, dass er doch irgendwo einen ganz guten Instinkt hat, dass er auch mal einen schönen Freistoß schießen kann.
Ja.
Ich würde sagen, klar, mal schauen, was noch kommt, aber an sich, vielleicht ist es ja wirklich so, dass er mit einem etwas veränderten System auch besser spielt.
Ja, Cheftrainer Marcel Rapp hat ja gesagt, dass die Systemfrage nicht die Kardinalgeschichte bei dem Thema Verbesserung und Aufschwung ist, sondern die Positionierung der Spieler, dass man mit einem Dreieraufbau, aber wir haben ja schon öfters mal gefordert, eine Viererkette wäre ja auch mal ganz nice. Zumindest hat man ja im Trainingslager, das hast du besser sicherlich beobachtet als ich, eine stärkere Hinwendung zu einer taktischen Flexibilität erkannt. Und das ist ja das, was Holstein, haben wir auch schon mehrfach an dieser Stelle drüber berichtet, auch in der Aufstiegssaison 2023/24 ausgezeichnet hat. Flexibel aus eigenen Reihen reagieren auf Personalpech, Verletzungen, Krankheiten etc. Und auch auf den Gegner möglicherweise. Also wenn man da einigermaßen variabel aufgestellt ist, ist es sicherlich hilfreich.
Und auch noch, du sagtest, auf den Gegner reagieren, aber selber den Gegner auch vor Aufgaben stellen.
Genau.
Dass man nicht gleich weiß, okay, es ist die Aufstellung wie immer, es ist das taktische System wie immer. Und ja, auch mal ein bisschen geheimnisvoll sein. Das ist ja, sagt Marcel Rapp ja auch, dass er bei einigen Trainern immer so richtig gespannt darauf ist, wie dann die Startelf aussieht und was das dann für ein System sein könnte. Und ich glaube, das kann Holstein auch nur gut tun.
Jetzt staufen wir mal kurz durch. Da sind ja gleich eine Menge Infos auf die werte Zuhörerschaft niedergeprasselt irgendwo. Und wollen mal nicht den Eindruck erwecken, dass jetzt auf einmal bei allen positiven Signalen, die man im Moment empfindet, dass schon alles eitel Sonnenschein ist. wir müssen ja daran denken, nach den ersten 17 Spielen der Saison, Holstein Tabellenelfter, klingt ja erstmal halbwegs solide, vielleicht nicht das, was man erwartet hat, aber solide, aber die Wahrheit liegt natürlich im Punktestand und das sind nur 3 Zähler Abstand zu Relegationsplatz 16. Angesichts dieser sportlich immer noch äußerst prekären Lage ist momentan wohl eher Ordnung und Struktur gefragt als Fantasie und Talent. Und dass dann Neuzugang Umut Tuhumcu für zusätzliche Stabilität im Mittelfeld hätte sorgen können oder vielleicht auch sorgen wird, ist auch eine Hoffnung. Der Hoffenheimer Jungspund ist ausgeliehen, erstmal für ein halbes Jahr. Nun hat er aber in Spanien gefehlt irgendwo, ne? Mit grippalen Effekt, genau wie Andu Kelati, ein weiterer möglicherweise Comebacker demnächst, der aber genauso wie Tuhumcu auch für Esprit im Spielaufbau steht. Ne? Wie bedauerlich ist das?
Ich glaube, bei Andu Kelati ist es tatsächlich bedauerlicher. Bei Tuhumcu sagt Marcel Rapp, man müsse es ein bisschen relativieren. Klar ist Trainingslager was anderes, weil man da die Mannschaftskameraden kennenlernt, weil man gewisse taktische Sachen einstudiert. Aber er sagte andererseits, wenn er in einer normalen Spielwoche krank geworden wäre, dann hätte er 5 Tage gefehlt, hätte wieder trainiert, wäre am Sonntag wahrscheinlich zumindest so für eine halbe Stunde oder so einsetzbar gewesen. Und Marcel Rapp sagte auch, Tuhumcu, das ist einer, der weiß, wie es läuft und den könnte man auch reinwerfen, selbst wenn er noch nicht so viel mit der Mannschaft trainiert hat. Natürlich brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das ist maximal suboptimaler Start, wenn man irgendwo hinwechselt vor dem Trainingslager. Das ist ja auch immer, die Vereine versuchen ja immer die Transfers möglichst vor dem Trainingslager durchzubekommen, dass die Spieler dann mit dabei sind, gleich mal so ein bisschen die Mannschaft auch neben dem Platz kennenlernen, mit den Jungs spielen, Laufwege kennenlernen und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei Tuhumcu das schon so sein wird, dass er da relativ schnell reinkommt.
Ja, soll ja ein guter Techniker sowieso sein und ein schlauer, intelligenter Spieler, trotz seiner jungen Jahre. Ich glaube, 21 ist er, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Kennt natürlich auch die Spielweise von Marcel Rapp aus der U19 bei der TSG Hoffenheim noch zu gut. Auch wenn das jetzt schon ein paar Jahre her ist, bis Oktober 21 ist Marcel Rapp nach Kiel gewechselt. Wir erinnern uns, das ist sicherlich ein Vorteil, ne? dass man weiß, wie der Trainer tickt und wie was er gerne haben möchte und wie es laufen soll.
Genau, und Jonas Meffert war ja mit und der hat, das hatten wir ja letztes Mal schon erwähnt, gleich dem Spiel so ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt. Man hat sofort gesehen, wofür dieser Junge geholt wurde, hat hinten alles geordnet, diese kurzen Pässe, immer der Blick für den Nebenmann. Und vielleicht ist es da sogar wichtiger, dass die Mitspieler, gar nicht, dass Meffert sich an die Mitspieler gewöhnt, sondern dass die Mitspieler gleich sehen, was Meffert da so macht.
Ja.
Und dadurch dann auch die Ruhe im Spiel einfach wiedergefunden wird. Und das ist, glaube ich, auf der Sechserposition ist jetzt nur so mein Gefühl, dass es da wichtiger war, dass Meffert mit im Trainingslager war, weil einfach dieser Spielaufbau, woran es ja auch ein bisschen gehakt hat, jetzt einstudiert werden konnte. Und ja, so, dass man dann, je weiter das nach vorne geht, wenn du da jemanden hast, der talentiert ist und vielleicht das System, was Marcel Rapp spielen lässt, auch schon so ein bisschen aus der Vergangenheit kennt. Ich glaube, da kann man schneller mal reingeworfen werden als auf so einer zentralen Position.
Da bin ich voll bei dir und ich habe ja nur die beiden hier aus der kalten Heimat per Stream die beiden Testspiele gesehen und mir ist ja das Herz aufgegangen, ne? wie Meffo oder auf der 6, wie in alten Zeiten, vielleicht sogar noch besser, ist ja nun auch nicht schlechter geworden im Laufe der Jahre, 4,5 Jahre beim HSV, die Passmaschine, das dann zurückspielen, wenn's gar nicht anders geht zum Keeper, oder mal 5 Meter vertikal, um einen anderen Spieler freizuspielen, das Ganze immer unter Bedrängnis und ohne Fehlpass, man hat ja fast einen Eindruck, als wenn das eine 100%ige Passquote ist, die er da ableistet.
Hatte er ja mal in einem HSV-Spiel gehabt.
Genau.
Das hatte ich ihm auch im Trainingslager erzählt. War in meinem Freundeskreis, hat er den Spitznamen Robo-Meffo bekommen, weil ja. ein Mensch nicht so eine Passquote haben kann.
Ja.
Was aber auch noch dazu kam, was ich beobachtet habe, war, dass wenn ein Ballverlust im Mittelfeld war, hatte man ja auch mal so ein bisschen die Angst, oh Gott, jetzt rennt oder jetzt rollt der Angriff auf die Holstein-Deckung zu. Und jetzt war es so, sowas hat Meffo im Blick.
Ja, ne?
Und dann ist das Ding geklärt, er hat den Ball wieder, verteilt ihn wieder und es geht von vorne los. Und das ist genau diese ja, Ruhe, Abgeklärtheit, ja. Die er dann hoffentlich auch im Pflichtspielbetrieb
genau.
mitbringt.
Hoffentlich bleibt er verletzungsfrei, hoffentlich bestätigen sich die ersten super positiven Eindrücke. Dann war das, glaube ich, könnte, das sagen wir mal, sind mal ganz vorsichtig, Meffo könnte wirklich ein der Riesengewinn im Winter sein, weil, glaube ich, diese strategische Position ist für das gesamte Holstein-Spiel von elementarer Bedeutung. Und wenn die zur deutlich über dem Schnitt ist, sage ich mal, deutlich über von der Qualität her, deutlich über den Zweitligaschnitt besetzt ist, dann ist Holstein, glaube ich, schon mal ganz weit vorne auf einem Weg heraus aus den bedrohlichen Tabellenregionen. Das hoffen wir jedenfalls inständig und ich traue Meffo das auch wirklich zu.
Ja, und es ist im Nachhinein, wenn er sich verletzt, was wir nicht hoffen wollen, wenn irgendwelche anderen Dinge passieren, dann kann man immer noch sagen, ja gut, hat nicht funktioniert, aber die Idee, die hinter diesem genau. Wechsel steckt,
ja.
Das ist ja wirklich genau das Richtige und ich glaube auch einfach, dass man diesen Spieler so schnell gefunden hat, der auch die Eingewöhnungszeit nicht braucht, der ja jetzt auch nicht, selbst wenn er auf Anhieb in Kiel keine Wohnung finden würde, naja, die A7 ist jetzt auch nicht, sofern sie geräumt ist, so weit.
Im Moment schwierig.
Kann immer mal wieder zu Problemen führen, nein. Aber was
der steigt auf den Zug um.
aber er muss nicht irgendwie aus Griechenland oder ja. so sich hier eingewöhnen. Da sind ganz viele Variablen, die sehr, sehr positiv irgendwo ja. sind. Und das ist, glaube ich, das, weshalb man das in den Testspielen jetzt auch schon gesehen hat, ja. dass es so schnell anscheinend funktionieren kann.
Ja, er wollte ja auch offensichtlich unbedingt wieder nach Kiel zurück, wenn es dann beim HSV eben nicht weitergeht. Und bekanntlicherweise ja von 2018 bis 2021 hier schon bei Holstein gespielt, damals noch unter Tim Walter, auch ein sehr anspruchsvolles System, das hat er auch gut ausgefüllt. Also dagegen müsste das jetzt unter Marcel Rapp, obwohl das auch strategisch nicht zwangsläufig immer dem Mainstream entspricht, aber das müsste für ihn eigentlich eine machbare Aufgabe sein. Er ist auch der Lehrherr, finde ich, für junge Leute neben ihm. Ich nenne mal Caspar Davidson da als an erster Stelle, sodass man selbst, wenn Meffo mal wegen gelber Karten, Verletzungen, etc. irgendwie mal kurzfristig, langfristig wollen wir gar nicht dran denken, aber kurzfristig mal für ein, zwei Spiele ausfallen sollte, glaube ich, profitiert in der Zeit bis dahin diese junge Garde enorm von ihm, denke ich mir einfach mal.
Absolut. Und man hat ja auch gesehen, dass auch wenn er sicherlich noch nicht da ist, wo er hinkommen will, Stefan Schwab natürlich doch
genau.
inzwischen auch eine Alternative darstellt.
Richtig.
Und dann hat man wirklich eine 1A-Lösung, hat die jungen Talente um sich rum und hat dann aber für Notfälle in der, ich will es jetzt nicht zweite Reihe nennen, als Backup mit Stefan Schwab jemanden, der Erfahrung hat, der genau auch das wieder mitbringt, was du ja auch sagtest, einfach diese ja, jungen Talente um sich rum weiterentwickeln. Mhm. Auch die Ruhe, die vielleicht diese jungen Spieler noch gar nicht haben können, mhm. diese Abgeklärtheit, die mit auf den Platz zu bringen. Und das strahlt dann ja auch auf das ja,
Gesamtgebilde, Umfeld, ne?
Auf das Gesamtgebilde ja. um die Spieler um ihn herum aus. Und von daher, ja, es hat in der Hinrunde einfach nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat mit dem vorhandenen Spielermaterial. Und
wenn man so reagiert und das aufgeht, alles gut. Ne? Klingt zumindest erstmal nach einem guten Plan. Wer ist denn neben Meffo noch ein Gewinner des Trainingslagers? Das ist, kann man das an zwei, drei Spielern irgendwie, kann man da zwei, drei Spieler benennen oder wie würdest du das einschätzen?
Marcel Rapp hat sich ja selber mit Sonderlob zurückgehalten, will er nicht verteilen, aber ist ja auch selbstverständlich, dass ein Trainer nicht irgendeinen herausnimmt, sagte dann aber David Setz hat es in beiden ja. Testspielen richtig gut gemacht. Das habe ich genauso auch gesehen.
Mhm.
Auch da finde ich, war ja jetzt nicht so, dass wir bis auf wenige Ausnahmen hatten wir ja bei David Setz eigentlich nie etwas zu meckern. Aber es kommt mir so vor, als wenn er auch noch mal so einen Schritt gemacht hat, weil das System stabiler geworden ist.
Genau.
Und er dadurch vielleicht auch sich auch noch ein bisschen mehr traut. Ansonsten kann man sagen, dass natürlich nach der Hinrunde zu den Spielern, die eher etwas enttäuscht hatten, zählte ja einerseits Phil Harris mit Ausnahmen, aber der hat im Testspiel getroffen und Jonas Terkelsen, ja im ersten Testspiel auch ein wunderschönes Tor gemacht. Gut, von diesem wunderschönen zählen 50% Minimum Gebühren da Steven Skripski für diese Vorbereitung des Tors. Aber ich glaube, Jonas Terkelsen hat sich da auch wieder ein bisschen, ja, Selbstbewusstsein ist immer so ein großes Wort, geholt. Aber man merkte ihm wieder mehr Freude im Spiel an. Und das zählte, glaube ich, für einige Spieler, nicht nur für Terkelsen. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, diese drei Spieler waren diejenigen, die ich als Gewinner neben natürlich Meffert, aber da war ja kein Vorher für uns zu verzeichnen. David Setz, das eh hohe Niveau nochmal ein bisschen gesteigert und die ja beiden Spieler, wo der Kopf vielleicht auch mal hing zum Ende der Hinrunde, Jonas Terkelsen und Phil Harris, die haben nochmal ein bisschen sich da ja wieder vielleicht die Freude zurückgeholt. Und das war vielleicht mit das auch wichtigste Ergebnis dieses Trainingslagers, was man zumindest so von außen gesehen hat. Da ist, glaube ich, wieder der Bock vorhanden. So nicht den wir umschmeißen oder umstoßen müssen, sondern einfach Bock, Tore zu schießen.
Ja, ich das zum einen die Lust, und die Lust gewinnt man dann ja auch häufig dadurch, nicht nur beim Fußball, sondern auch im normalen Leben, wenn eine gewisse Portion der Verunsicherung allmählich wieder aus den Köpfen raus, sich abwandert aus den Köpfen. Und das sind eben die Namen Setz und Meffert. Was die vordere Reihe anbelangt, würde ich auch noch Kapitän Steven Skripski dazu zählen, der ja nach seinem Comeback nach der längeren Verletzungspause deutliches Formhoch gezeigt hat, schon in den letzten drei Partien der Hinrunde. Und auch die da profitieren. Es ist so auffällig, dass jüngere Spieler wirklich sehr, sehr offensichtlich dann, wenn es nicht gleich von vornherein super läuft, das gibt's ja auch, solche Situationen, dass alles ineinander greift und von 0 auf 100 durchpowert oder so. Aber in der Regel ist es ja so, und hier bei Holstein offensichtlich, dass in jedem Mannschaftsteil irgendwie die Hochbegabten jetzt wirklich von den Routiniers und deren Qualität enorm profitieren. Und das ist, glaube ich, auch die vernünftige Geschichte, die eigentlich hinter einer Personalplanung steckt. Vielleicht war am Saisonanfang im Sommer vielleicht doch etwas zu viel Fantasie, was das Potenzial der Spieler anbelangt, die man da verpflichtet hat, vorhanden. Jetzt hat sich das Ganze etwas relativiert. Man hat reagiert und man reagiert vielleicht noch weiter. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg.
Ja, zudem,
Ich würde auch noch erwähnen. Angeblich hat ja NK Osijek aus seiner kroatischen Heimat Interesse an einer Verpflichtung, aber das können auch aus dem Reich der unzutreffenden Gerüchte stammen, diese Spekulation. Aber auch den finde ich ja, hat ja einen enormen Sprung gemacht irgendwie. Vielleicht konnte er es vorher aufgrund von Verletzungen nicht zeigen, was in ihm steckt, aber was er jetzt zeigt, auch im Spielaufbau, wo es ja dann bei seinen Kurzeinsätzen davor doch das ein oder andere Defizit gegeben hat, das ist ja auch besser geworden. Ne?
Ich glaube, die Zerstörerqualitäten, die hat man schon vorher immer gesehen. Man denke an das Spiel in Braunschweig,
richtig,
wo er da für Niehoff gekommen ist. Einfach weil man da nicht mehr so das ganz stark spielerische Element, sondern einfach stopp den Gegner-Element brauchte. Da hat man das ja schon gesehen. Ich mag ihn auch, also er ist ja zumindest für mich als Laien so ein bisschen David Setz 2.0, kann sich auch mal vorne mit einschalten durch Kopfballstärke und ähnliches, erledigt ansonsten hinten seinen Job. Ich glaube, das ist natürlich auch wirklich ein bisschen das Problem, dass in der Hinrunde die Dreierkette, die dann gespielt hat, den Job gut gemacht hat, dass dann er nicht der Erste war, der für den Fall einer Verletzung reingeschmissen wurde, aber dass er das immer schwerer macht, ihn nicht zu beachten. Und wo wir bei Gewinnern waren, leider, so gern ich ihn mag, Kalle Jornsson, muss man natürlich gucken, was da jetzt kommt, soll jetzt langsam herangeführt werden. Aber ja, wenn jetzt erstmal natürlich die anderen Innenverteidiger sich so gut präsentieren und so stabil präsentieren, dann wird es natürlich schwer, für ihn da wieder reinzukommen. Ich glaube, es wird dann, wenn er wirklich fit ist, er ist einfach der Abwehrchef, aber es stehen ja doch Vertragsverhandlungen zum Beispiel an. Mhm. Und ja,
Dumme Situation.
Mhm. Ich glaube, von dem, was er spielt, wenn er fit ist, und außerdem dazu ein unglaublich sympathischer Mensch, würde man eigentlich sagen, ja, den kann man immer gebrauchen, aber man kann auch nicht zu viele Spieler haben. Bei Steven Skripski ist das, finde ich, völlig außerhalb jeder Diskussion, auch wenn man weiß, dass er immer mal wieder 2-3 Spiele irgendwann aussetzt, weil irgendwo ein Wehwehchen da ist. Der ist trotzdem unglaublich wertvoll fürs Team und ist natürlich auch neben dem Platz ein absoluter Leader. Ja, und wenn du jetzt andere Leute hast, die die Aufgabe erfüllen können in der Abwehr, und wo wir bei David Setz waren, dass er noch auf ein anderes Level gekommen ist, obwohl er vorher schon sehr gut war, dann ist ein Kalle Johansen irgendwann auch vielleicht sogar verzichtbar.
Ja, man mag es gar nicht gerne aussprechen, aber die Fakten sprechen deutlich in diese Richtung. Ne? Das muss man leider sagen. Also leider aus Sicht von Kalle Johansson. Aber
leider auch in Sicht von mir, weil ich ihn wirklich sehr gerne mag.
Ich nehm den Matze, muss ich keiner Sorgen machen, nachher ein bisschen in den Arm und werde ihn wieder moralisch aufbauen. Noch ist ja nicht aller Tage Abend für den Kalle. Also da drücken wir mal die Daumen, dass er so schnell wie möglich wieder in die Spur findet. Die genaue Diagnose, was die Kniebeschwerden anbelangt, haben wir alle noch nicht bekommen. Ne? Irgendwie da hält man sich doch sehr bedeckt bei Holstein und wir sind jetzt beispielsweise schon mal beim Arztbesuch, haben wir uns noch das Krankenbett geschlichen, und dann war das aber solche medizinischen Fachausdrücke, die wir nicht verstanden haben, also waren wir unverrichteter Dinge wieder aus unserem heimlichen Versteck wieder abgezogen. Fakt ist, wir wissen es auch nicht ganz genau, um was es sich handelt, Kniebeschwerden.
Ja, er konnte im Trainingslager, saß er dann teilweise so auf dem Ergometer neben dem Platz, irgendwie kein schöner Anblick.
Nee, das glaube ich wohl. Wenn wir schon bei den Verletzten sind und bei Schweden sind, ist natürlich die Nummer eins der Spieler, die am wichtigsten sind und fehlen, Alexander Bernhardsson. Und da steht Spieler auf der defensiven Außenbahn, offensiven Außenbahn, wo auch immer, auf welcher Außenbahn oder im Zentrum, eigentlich immer überall. Unterschied Spieler fällt noch nach seiner Fuß-OP bis mindestens Mitte März aus. Ja, da würde bei dem einen oder anderen Club dann doch erheblich die Alarmsirenen schrillen. Holstein bleibt da noch ganz ruhig und entspannt, jedenfalls nach außen hin. Aber ein schwerer Verlust ist es auf jeden Fall. Ne? Da brauchen wir ja gar nicht drum herum zu reden.
Ja, also, ja, der Topscorer. Und auch einfach jemand, wo man ja immer den Eindruck hat, wenn gar nichts mehr geht, hat er noch mal eine Idee.
Ja, genau.
Ja, vielleicht dadurch umso wichtiger, dass Steven Skripski im Dezember dann zurückgekehrt ist, weil das natürlich auch ein Spieler dieser Kategorie ist. Anders als Berra.
Ja, man gut anders, ne? Weil das macht ja die Mannschaft noch oder den Holstein noch unausrechenbarer für den Gegner. Aber ja, vielleicht kommt Berra ja dann noch tatsächlich Mitte März zurück und ist dann wieder für den Rest der Rückrunde dann einsatzbereit und tatendurstig. Vielleicht hat Schweden dann noch eine Chance auf eine WM-Teilnahme durch die Hintertür. Das ist ja sein großes Ziel da als Nationalspieler seines Landes. Und da drücken wir mal die Daumen. Ne? Jetzt hat Cheftrainer Marcel Rapp ja bei seinem Fazit der durchwachsenen Hinrunde Schulnoten für sein Team verteilt. Leistung 3-. Ne? Und Ergebnisse 4-4-. Das nehmen wir mal so zur Kenntnis. Man könnte das auch vielleicht noch eine halbe Note schlechter darstellen oder so. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal so. Passt ja schon ungefähr. Glaubst du, dass sie unter all genannten Voraussetzungen, dass die Störche unter all den genannten Voraussetzungen wieder in die Spur kommen, was Stabilität und Punktekonstanz anbelangt? Wir dürfen ja auch nicht vergessen, bei aller Kritik, die wir ja auch am Ende der Hinserie völlig berechtigt geäußert haben, was die spielerische Armut teilweise anbelangt hat und auch Defizite in Sachen Cleverness. Aber sie haben tatsächlich 3-mal in Folge nicht verloren. 2 Auswärtsspiele davon in Braunschweig und in Magdeburg, die danach und Magdeburg davor und danach wirklich für Furore gesorgt haben. Also das hat die ganze Sache natürlich nochmal etwas relativiert, der Punktgewinn. Und dann wirklich mit Ach und Krach auf der letzten Rille das Heimspiel gegen Dynamo Dresden gewonnen. Das ist natürlich elementar wichtig gewesen, dieser 2-1-Sieg. Glaubst du, dass sie jetzt in die Spur finden? Oder besteht das Risiko, dass der Glaube, der feste und offensichtlich unerschütterliche Glaube an die eigene Qualität, an das eigene Potenzial, die Sinne vielleicht ein bisschen vernebelt für das, was in der zweiten Liga erforderlich ist? Grundtugenden, Basics und so weiter und so weiter. Ja, nun kommst du.
Der Blick in die Glaskugel.
Ja.
Ich bin ja ein positiver Mensch.
Das ist schön.
Von daher gehe ich davon aus, dass das schon alles in den Köpfen drin ist, worauf es ankommt. Und dass mit den personellen Änderungen, die getätigt wurden, das auch besser umgesetzt werden kann. Und du sagtest es, es ist immer, wie gucke ich auf die Sachen. 3 Spiele nicht verloren, ist ja eigentlich relativ ordentlich. Und das muss man ja jetzt sagen, das waren Spiele, die A, total eklig auf dem Platz waren. Also besonders Braunschweig, das war ja wirklich nicht schön.
Nee.
Und dann im Kopf zu haben, wir müssen bis Weihnachten noch punkten, sonst haben wir hier wirklich die ganz große Krise. Und ich glaube, das ist das, woraus man jetzt neuen Mut geschöpft hat, mit allen Dingen, die dann im Trainingslager dazu kamen. Ich hatte letztes Mal schon gesagt, dieses Zeichen, dass Steven Skripski auch sagt, ach, für mich gibt es eigentlich gar keine groß andere Wahl als Holstein. Das ist ja auch ein Fingerzeig an die ganzen Spieler, die sich entwickeln sollen. Der bleibt hier. Wir fallen nicht im Sommer spätestens in irgendein Loch, wo wir noch gar nicht wissen, wie das alles hier weitergeht.
Korrekt.
Nein, bestimmte Säulen bleiben da. Das ist erstmal ein ganz wichtiges Ding, dass jetzt eine weitere Säule verpflichtet wurde mit Jonas Meffert. Das sind alles Sachen, wo ich wirklich dran glaube, dass das die Stellschrauben sind. Es werden ja immer so gern von diesen Stellschrauben, die man
im Winter noch... Ich suche die auch immer zu Hause.
Sie sucht jeden Morgen.
Ja.
dass das diese Stellschrauben sind, die ja ausgemacht wurden, dass auch bei den Spielern, die da sind, nochmal das vielleicht ein bisschen bewusster geworden ist. Und auch so eine Sache, dass man taktisch variabler geworden ist, dass man für den Gegner nicht mehr so berechenbar ist in der Rückrunde. Das sind alles so Kleinigkeiten, das sind keine Garantien.
Nein, das ist ja nicht.
Das sind, wenn man es von außen betrachtet, zumindest wirklich die richtigen Dinge, die verändert wurden. Und naja, Stürmer sucht immer jeder Verein. Den Stürmer, der da die Buden macht. Da war Paderborn ja auch im Winter dran. Aber ja, ich sehe das Ganze wirklich, dass innerhalb des Teams neuer Mut geschöpft wurde, dass man eine Stärke hat, dass man auf sich selbst vertrauen kann und dass man jetzt in der Rückrunde anders wieder auftreten kann als zum Ende der Hinrunde.
Da bin ich voll bei dir. Ich sag sogar, wenn sie von weiteren größeren Verletzungspech verschont bleiben, gerade was die Führungskräfte anbelangt, ist das Potenzial dieser Truppe in dieser Zusammenstellung, wie sie jetzt ist und was vielleicht noch dazukommen könnte oder sowas, ist das einfach ein Kandidat für die Top 6. Da bleibe ich auch dabei. Ob sie das noch erreichen, im besten Fall, weiß ich nicht. Dafür ist der Punkteabstand natürlich auch schon ziemlich groß. Aber also ganz nach vorne sowieso nicht mehr, aber an die europäischen Plätze der zweiten Liga vielleicht. Aber dafür müsste das eigentlich reichen, wenn es dann nachher Platz 10 wird oder Platz 9 mit gehörigen Abstand zu den gefährdeten in Richtung dritte Liga weisenden Plätze, dann soll mir das auch recht sein irgendwo, aber dafür ist das, also jetzt, wie du es richtig beschrieben hast, mit diesen entsprechend gedrehten Stellschrauben, da müsst ihr mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht funktioniert. Da haben wir auch viermal zu null und nur zweimal mit mehr als einem Gegentor verloren. Das sind ja auch nur kleine Geschichten, die dann ab und zu gefehlt haben. Nichtsdestotrotz, das die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache und das Punktekonto auch. 20 Tore vorne nur erzielt, das ist natürlich auch deutlich zu wenig. Irgendwie, da brauchen wir alles gar nicht wiederholen. Sonntag, 13.30 Uhr, SC Paderborn. Das ist natürlich dann gleich zum Rückrundenauftakt ein ganz dickes dickes und noch ein Brett und noch ein smartes, sofern ein Brett smart sein kann, noch dazu. Die Ostwestfalen treten nur einen Punkt von dem direkten Aufstiegsplatz 2. Elversberg belegt ihn gerade. Und 4 sind es Rückstand auf Spitzenreiter Schalke. Trainer Ralf Kettemann hat bei Insta klipp und klar vom Bundesliga-Aufstieg als Zielsetzung gesprochen. Was soll er sonst so tun, hat er selber gesagt. Alles andere wäre ja Schwachsinn irgendwo. Ich bin Vierter, habe einen Punkt Rückstand. Das kann ich ja nicht erzählen, wo in den Klassen erhalt sich an die irgendwo. Ja, genau. Uns weiterentwickeln. Naja, also die haben 13 Zähler mehr als die 20 von Holstein. Alarm, Alarm dazu. Der SCP ist Primus der Zweitliga-Auswärtstabelle mit 5 Siegen und nur einer Niederlage in 8 Partien. Und nun kommst du. Was passiert am Sonntag?
Armin Gigovic wird kein Tor. Wie im Hinspiel schießen.
Gut. Der war gut.
Ansonsten, man erwartet bei Holstein Kiel gegen Paderborn oder Paderborn gegen Holstein Kiel ja eigentlich immer so ein komplett verrücktes Spiel mit am Ende vielen Toren, also 3-3, 4-3, 3-4, irgendwie sowas. Das Hinspiel war ja das genaue Gegenteil. Ich glaube, die ersten 30 Minuten, glaube ich, nicht wirklich irgendwie eine große Offensivaktion.
Beiderseits.
Beiderseits, genau. Beide Defensivreihen standen sicher. Und wäre ja eigentlich auch wirklich das 1:1 aus dem Bilderbuch gewesen, wenn ich kurz vor Sekunden vor Schluss Paderborn noch den 2:1 Siegtreffer erzielt hätte.
In der 9. Minute der Nachspielzeit.
In der 9. Minute der Nachspielzeit, die auch schon recht großzügig war. Ja. Und dann, ja, David.
Selten dämlichen Abwehrfehler. Also,
ja, und David Setz, wie er da irgendwie
rumrutscht.
Ja. Und
gegen Bibi, ja, aber David Setz war wirklich der Letzte in der Kette, also davor, was davor an Aufbaufehlern.
Es ging ja, ich glaube, Ballverlust Harris war, glaube ich, der Ausgangspunkt.
Ja.
Das war schon blöd. Und dann jeder, der einen Fehler machen konnte, auf dem Weg bis zum Tor. Der wurde dann auch gemacht.
Hat ihn gnadenlos gemacht.
Ja. Und Setz sah dann natürlich gut aus, wie er da
rumgerutscht ist.
Und dann, ja, unglaublich ärgerlich. Ich hoffe, dass man inzwischen so weit ist, dass man aus dieser Niederlage, John Tolkien hatte es gesagt, man hätte immer noch Wut im Bauch wegen dieser Niederlage. Und wenn man jetzt natürlich positiv wieder ist, wenn man Selbstvertrauen getankt hat, dann kann das ja hoffentlich dazu führen, dass gesagt wird, sowas passiert uns nicht nochmal und dass man da auch jetzt gar nicht groß Angst hat, dass sowas nochmal passiert und ja, warum nicht einfach mal mit einem Sieg in die Rückrunde starten.
Nehmen wir sehr gern. Wir bleiben auf jeden Fall, Klammer auf, vorsichtig, Klammer zu, optimistisch. Sonntag 13.30 Uhr, Heimspiel gegen den SC Paderborn, Aufstiegskandidat. Wir werden den Fall genau beobachten, getreu dem Motto Neues Jahr, altbekannter Service. Auf KN Online, Live-Ticker-Analyse, Spielernoten, Stimmen und Nachspielzeit-Kommentar. Dann nutzt bis dahin auch unseren kostenlosen Newsletter. Gibt's da eigentlich noch die Karten zu gewinnen für das Pokalspiel gegen VfB Stuttgart?
Ich denke schon.
Gut. Und dann gibt es auch noch diesen WhatsApp-Kanal. Ne? Wo finden wir den noch?
In den Shownotes. Da hättest du mich fast
erwischt. Bitte. Na bitte. Matze, ich sag schönen Dank für den netten Plausch heute.
Gerne.
Und wir hören uns natürlich nächste Woche an gleicher Stelle wieder, wenn es heißt Holstein 1:1. Dann natürlich mit dem hoffentlich positiven Eindruck aus der Heimpartie gegen Paderborn. Bis dahin, ciao, ciao.
Tschüss.